Oh, schon wieder eine Woche rum, was? Ja, das heißt also schon wieder einen Audiocast machen, aber bei dem bescheidenen Wetter da draußen kein Problem. Sitze ich lieber drin und erzähle ein bisschen was. Es gibt ja so viel Interessantes, aber fangen wir erst mal an. Wo ist der Regler für das Jingle? Ach ja, hier.
Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
So, dann herzlich willkommen zur Folge 466 des Computer Club 2. Wir werden heute mal so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, was sich da so tut, Entwicklung, Forschung, Technik und Neuigkeiten besprechen. Und genauso wird Heinz Schmitz auch dabei sein. Der wird allerdings darüber sprechen, was im ländlichen Raum passiert. Ich kenne es ja nun von meiner Seite zur Genüge, dass wir letztendlich abgehangen sind hier, nicht wie ein gutes Stück Fleisch, sondern von der Zivilisation, weil die Verbindungen so miserabel sind, so langsam sind. Und da hören wir einfach mal, was der Heinz dazu zu sagen hat nachher. Vorher möchte ich aber mit dem ersten Thema beginnen und mal so einen ja, kleinen Blick auf die Embedded World, diese Mikrocontroller-Herstellermesse werfen und mal berichten, was es da an Neuigkeiten gibt. Nur zwei oder drei, denn die ganze Messe kann man nicht berichten. Mit der Kinetix V-Serie will Freescale Anwendungen in der digitalen Stromversorgung und auch in der Motorsteuerung neu beleben. Die bisher verfügbaren Familien innerhalb dieser V-Serie, die basieren normalerweise auf dem Cortex M0 Plus, hier KV1X und dem Cortex M4, von Freescale KV3X genannt, und KV4X. So, und jetzt kommt KV5X MCU Programm, und zwar diese KV5X MCUs, die haben einen Cortex M7 an Bord. Und das ist ja nun schon mal ein größerer Schritt. Freescale will jetzt auf diesem Markt Motorsteuerung doch noch stärker einsteigen als bisher, denn das scheint ein sehr großer Wachstumsmarkt zu sein. Noch ein bisschen was zu den Daten. Ein 8 KB Datencache, ein 16 KB Befehlscache, 512 KB oder 1 MB Flash, 128 oder 256 KB SRAM und Bootflash sind integriert, und die Kommunikationsschnittstellen, die mittlerweile auf dem M7 Board verfügbar sind, das sind zwei Iguala-C Bus, 6 UARTs, ein Ethernet MAC, IEEE 1588 natürlich, 3 FlexCAN Module, dann 3 SPI-Schnittstellen und natürlich auch Analogfunktionen, das heißt also 4 12-Bit Analog-Digital-Umsetzer, 8 Kanäle, 5 Megasample pro Sekunde und 16-Bit SAR-AD-Umsetzer, 12-Bit DA-Umsetzer und 4 Analog-Komparatoren. So, und dann kommt noch dazu, dass auch Timer, 2 E-Flex, PWM-Module sind übrigens drauf, hatte ich vergessen zu sagen, mit einer Auflösung von 0,3 Nanosekunden. Also das ist schon ganz schön fix. 4 Flex-Timer, 2 programmierbare Delay-Blöcke und ja, Quadratur-Encoder, Low-Power-Timer und so weiter. Weiterhin stehen da diese MMCAU, also Kryptographiebeschleuniger, auf dem Board zur Verfügung. Das heißt Memory Mapped Cryptographic Acceleration Unit. Ja, sowas richtig. Zufallszahlengenerator und CRC-Block ist auch on board. Das heißt, wir haben also hier ein sehr komplexes System, mit dem, glaube ich, die künftigen Herausforderungen, die auch im Bereich der Automobilindustrie und der nun immer weiter voranschreitenden Elektrifizierung doch gerecht werden können. Betriebsspannung übrigens von 1,71 bis 3,6 Volt. Also auch hier ein weiter Einsatzbereich. Tja, von einigen längst totgesagt, aber dennoch die 8-Bit-MCUs, die leben immer noch und die werden wahrscheinlich auch noch sehr lange weiterleben. Microchip stellt da eine neue Familie 8-Bit-CPUs vor, also PIC-Mikrocontroller muss man hier sagen. Dabei handelt es sich um eine PIC-Familie, die bis zu zwei unabhängige geschlossene Leistungsregelkreise steuern kann. Und das macht man mit programmierbaren Rampengeneratoren, diesen PRGs, der die Flanken automatisch kompensiert und die Stabilität und den Wirkungsgrad bei hybriden Spannungswandlerschaltung deutlich verbessern soll. Die Latenzzeit wird wesentlich kleiner und man braucht auch deutlich weniger diskrete Komponenten für eine Steuerung. Der PRG reagiert in Echtzeit und ohne CPU-Unterstützung auf Systemänderungen und das für mehrere vollkommen voneinander getrennte Leistungskanäle. Auch hier in der Steuerung gewaltige Entwicklungsschritte, die man da geht. Obwohl Mikrocontroller eigentlich gar nicht so viel Strom brauchen, denkt man aber auch hier im großen Einsatz daran, dass man neue Ultra-Low-Power-Anwendungen damit realisieren kann. Normalerweise hat man ja 8, 16 oder die kleinen 32-Bit-Kerne wie ARMs, Cortex M0, M0 Plus, STM Microelectronics, diesen STM 3211-4 und das ist ein ARM Cortex M4 Core. Und die arbeiten in der Regel nur mit 32 MHz. Jetzt kann man diese Systeme auch mit bis zu 80 MHz takten. Das wird erreicht mit einem neuen Ultra-Low-Leakage-Prozess mit 90-Nanometer-Technologie. Und da sind dann diese Energiespartechniken gleich mit drin. Da ist also zum Beispiel dynamische Spannungsskalierung zur Anpassung der Stromaufnahme an die jeweils benötigte Rechenleistung. Ja, mit einer ganzen Menge zusätzlichen Maßnahmen hat man ein komplexes Bündel an intelligenter Infrastruktur, Architektur eigentlich geschaffen und kann somit den Stromverbrauch im Shutdown zum Beispiel auf bis zu 30 Nanoampere herunterbekommen. 30 Nanoampere. Das sind 30 mal 10 hoch minus 9 Ampere. Eine Batterie hält damit ewig im heruntergefahrenen Zustand natürlich. Aber oft müssen die Dinge ja nur auf irgendein Signal von außen reagieren und aufwachen. Dann tun sie mal ein bisschen was und dann gehen sie wieder schlafen. Also auch hier denkt man an Leistungseinsparungen nach und erhöht gleichzeitig aber noch die Geschwindigkeit und die Gesamtleistung eines solchen Systems. Speicher ist auch ein Thema. Und zwar bei der Speichergeschichte, ich meine, viele wissen ja noch, wie es angefangen hat im Kilobyte-Bereich mit Arbeitsspeicher. Und jetzt will Intel und Micron heißt diese Firma, neue Laptop-Speicher auf den Markt bringen, verfügbar machen, um die Speicherkapazität zu erhöhen. Nicht ein bisschen, sondern mächtig, absolut mächtig. Man denkt darüber nach, dass künftig mehr als 10 Terabyte auf eine normale Speicherkarte genagelt werden können, die in Laptops dann Verwendung findet. Die Micron-Technologie ist ja nun bekannt seit vielen Jahren, die arbeiten ja auch schon länger mit Intel zusammen und die sind jetzt im Moment dabei, dass man das, was heute so 1 bis maximal 3 Terabyte möglich ist, dann eben deutlich erhöht. Diese erhöhte Kapazität. Die reden zwar ein bisschen krumm daher, die sprechen immer von Leistungssteigerung, meinen aber damit eigentlich Erhöhung der Speicherkapazität. Die erreicht man dadurch, dass man eine dreidimensionale Architektur benutzt. Das heißt, bei den herkömmlichen Produktionsverfahren von Flash-Speichern hat man physikalische Grenzen im Moment nahezu ausgereizt. Intel sagt also selbst, da kommen wir so nicht weiter. Und künftig will man also dreidimensionale Speicher produzieren. Das heißt, die werden übereinander gestaffelt. Hier haben wir ein Beispiel gebracht, ein Kaugummistreifen soll also dann künftig bis zu 3,5 Terabyte Daten fassen können. Byte, nicht Bit, Terabyte. Und Samsung hatte ja schon im vergangenen Jahr die ersten 3D-Speicher auf den Markt gebracht. Dieses neue Verfahren von Intel und Micron soll aber nochmal die dreifache Leistung gegenüber der Struktur bzw. dem Prinzip von Samsung bringen. Die einzelnen Speicherzellen in einem Laptop, die ja normalerweise nebeneinander positioniert sind, werden in bis zu 32 Layern übereinander aufgebaut. Dadurch können die Zellen auch wieder größer sein. Und das hat einige Vorteile, dass man mit weniger Leistung zurechtkommt, dass sie weniger anfällig gegen Höhenstrahlung sind und dass ihre Lebensdauer weiter erhöht wird. Also auch hier geht's irgendwie weiter. Und wenn ich mir überlege, dass die darüber nachdenken, dass man Laptops mit 10 Terabyte Speicher künftig ausstatten soll, jetzt denkt man immer, wer braucht das? Wo soll das alles hinkommen? Aber ich kann mich da erinnern, wir haben mal in Blaums Posthotel in Pegnitz einen Computerclub, WDR-Computerclub gemacht, eine Fernsehsendung. Und da hat mir der Dr. Achim Becker von Data Becker damals gesagt, Intel und Microsoft rechnen sich gegenseitig reich. Er hat mich zwar hinterher angerufen, hat gesagt, dafür hätte er viel, viel Prügel bekommen aus der Industrie. Aber recht hat er, und das ist auch heute noch so. Wenn mehr Speicher da ist, werden Betriebssysteme und Programme größer, mächtiger und brauchen mehr Speicher. Und dann wird der Speicher wieder voll und dann braucht man wieder mehr. So geht's eben. Aber was eigentlich gar nicht geht, das ist, dass wir im ländlichen Bereich immer noch teilweise eine ganz bescheidene Geschwindigkeit haben, mit der die Leute, die dort angebunden sind, ins Internet kommen. Das ist ja ein Problem, was seit langer Zeit so ist, und die Großstädte sind in aller Regel ausgebaut, da kann man 50 und 100 Megabit bekommen. Nur auf dem Land, es gibt einige, die kenne ich, die krauchen da immer noch mit 368 durch die Gegend, sind glücklich, wenn sie das Doppelte haben. Und ich habe eine 2000 RAM-Leitung mittlerweile seit anderthalb Jahren oder sowas. Das war ein Riesensprung, aber auch ein Riesenkampf, weil eigentlich die Leitung das fast nicht hergibt. Es sind keine Fehlertoleranzen mehr möglich, aber es läuft. Ich habe damit keine Probleme und bin ein bisschen schneller als früher. Nur, das ist natürlich alles für, Sie wissen, wo ich drauf sitze. Denn man müsste doch mal 5 oder 10 oder 20 Tausender Leitungen zur Verfügung haben. Gut, jetzt habe ich ja so lange erzählt und gejammert, aber ich werde wahrscheinlich sehr vielen aus der Seele sprechen, denn ich höre es ja immer und immer wieder, dass auch andere nicht in der Lage sind, einen Livestream wirklich live herunterzuladen, sich anzusehen, und dass Up- und Downloadzeiten irre lange dauern. Und deswegen, Heinz Schmitz hat sich mal Gedanken darüber gemacht, wie das aussieht, und er erzählt uns mal, wie die Situation im Moment ist.
Eine Studie der Deloitte-Berater zeigt, dass das Landleben sich erheblich vom Leben in den Ballungsräumen unterscheidet. Zwar ist im dörflichen Bereich die Landschaft meist naturnäher, aber informationstechnisch glaubt man oft, im vorigen Jahrtausend stehen geblieben zu sein. Wolfgang Rudolph und ich erleben das tagtäglich. Zwar sieht auch die Bundesregierung das Breitbandangebot in Deutschland als Grundlage der digitalen Gesellschaft. Aber wie sieht die Realität aus? Bedenkt man, dass heute nahezu der gesamte Datenverkehr per Internet abgewickelt wird, dass die Telekom alle Telefonanschlüsse auf IP umstellt, egal ob das der Teilnehmer möchte oder nicht. Die TV-Sender streamen ihr Programm parallel ins Netz oder verzichten völlig ganz auf die Verbreitung per Satellit, Kabel oder DVB-T. Mit Entertain, Netflix und Co. entsteht eine völlig neue Infrastruktur zur Verbreitung der breitbandfressenden Videoinhalte. Eine schöne neue Welt, wenn man eine schnelle Anbindung hat. Aber auf dem platten Land? Mit 1-2 Megabit pro Sekunde, bei Upload-Geschwindigkeiten von weit unter 1 Megabit pro Sekunde. Die Bundesregierung plant flächendeckende Übertragungsgeschwindigkeiten von 50 Megabit pro Sekunde bis zum Jahr 2018. Dies ist ohne Breitbandförderung jedoch nicht zu erreichen. Und 5% der Haushalte lassen sich nicht rentabel an Highspeed-Netze anbinden. Und ländliche Randlagen werden digital einfach abgehängt. Die EU plant ein 315 Milliarden Euro Investitionspaket für die digitale Infrastruktur. Berlin hat dazu eine Liste von Projekten im Umfang von 89 Milliarden Euro nach Brüssel geschickt, so berichtet die Süddeutsche Zeitung. Allerdings schränkt sie direkt ein, dass sich bei den meisten angekündigten Maßnahmen um solche handelt, die sowieso bereits geplant waren. In welchem Umfang dazu auch der Breitbandausbau gehört, ist aber gar nicht klar. Jedoch will die Bundesrepublik erreichen, dass in den kommenden Jahren 24 Milliarden Euro in den Breitbandausbau investiert werden. Allerdings scheint die Telekom eher an der Zweiklassengesellschaft im Netz interessiert zu sein. Schön verpackt als Vectoring sollen zahlende Kunden auf dem Datenhighway auf der Überholspur surfen, während die anderen im Datenstau verharren. Der erwähnte Report stellt große Unterschiede zwischen ländlichen und urbanen Räumen fest. Dort bestätigt sich, dass Stadtbewohner besseren Zugang zu schnelleren Internetverbindungen haben, die Basis der Digitalisierung aller Lebensbereiche. Randlagen geraten ins Hintertreffen, da der Ausbau mit Highspeed-Internet dort nicht wirtschaftlich ist. Neue Markttreiber wie der veränderte Medienkonsum und die damit verbundene höhere Zahlungsbereitschaft für schnellere Datenverbindungen bringen zukünftig Bewegung in den Netzausbau. Wie sieht es mit den zukunftssicheren Technologien aus? Ich kann mich noch gut an die Versprechen Fiber to the Home aus den 90er Jahren erinnern. Aber der Glasfaseranteil stationärer Breitbandanschlüsse liegt in Deutschland bei weit unter 1%. Leistungsfähige Kupfer- und TV-Kabelnetze ermöglichen in Ballungsgebieten jedoch bereits Bandbreiten von über 50 Megabit pro Sekunde. Hier könnten über 80% der Haushalte auf Highspeed-Anschlüsse zugreifen, in dünner besiedelten Gebieten nur rund 20%. Kurzfristig werden neue Technologien für die letzte Meile die digitale Kluft nur vertiefen. G-Fast und DOCX 3X sorgen für noch schnelleres Internet in Städten, während ein Netzausbau auf dem Land kaum refinanzierbar ist. Durch die unzureichende Förderung bleiben ländliche Gegenden beim Highspeed-Ausbau einfach außen vor. Dann ist da noch die Flut der Geräte, die nicht fest angeschlossen sind, Smartphones. Und die stärkere Nutzung von Musikstreaming, von Video on Demand erhöhen die Nachfrage nach Highspeed-Netzen. Die veränderte Mediennutzung führt zu einer steigenden Zahlungsbereitschaft für schnelleres Internet. Laut einer Deloitte-Erhebung sind 38% der Deutschen bereit, für die doppelte Surfgeschwindigkeit, also die Nutzung der Überholspur, zusätzlich zu zahlen. Ist das die Lösung für das Grundrecht auf Internet? Durch die erzielbaren Mehreinnahmen könnte innerhalb der nächsten Jahre die Wirtschaftlichkeitslücke bei Neuanschlüssen auf dem Land deutlich reduziert werden. Deloitte-Schätzungen zufolge lassen sich dann 95% der Haushalte über einen Mix aus VDSL und mobilen Infrastrukturen rentabel mit dem Highspeed-Internet versorgen. Allerdings zahlen wird das wahrscheinlich die Landbevölkerung.
Tja, und was könnte man alles machen, wenn man einen vernünftigen Internetzugang besitzt? Kann ich Ihnen erzählen. Das, was früher vor 20, 30 Jahren noch normal war, dass man mit einer Säge oder einer Feile oder einer selbstgeschnitzten, aus Holz geschnitzten Pistole es geschafft hat, aus einem Gefängnis auszubrechen, ach, ist doch alles kalter Kaffee. Nein, heute nimmt man eine E-Mail dafür. Glauben Sie nicht? Ist aber so passiert. Die BBC hat darüber berichtet, dass es einem Häftling in einem Londoner Gefängnis gelungen ist, seine Freilassung zu erwirken. Der befand sich zu diesem Zeitpunkt in U-Haft und hat über ein eingeschmuggeltes Smartphone eine Domain eingerichtet, die so sehr, sehr ähnlich war wie die des zuständigen Gerichtes. Und dann hat er in E-Mails mit dieser Domain-Endung, die zum Verwechseln ähnlich war, sich als leitender Beamter ausgegeben und hat Anweisungen zu seiner Entlassung an die Gefängnisverwaltung geschickt. Am 10. März hat die Gefängnisverwaltung diese Anweisung, die per E-Mail kam, auch umgesetzt und er wurde entlassen. Dummerweise kamen 3 Tage später dann seine Verteidiger, die wollten mit ihm sprechen, und da ist dann aufgefallen, dass er nicht mehr da war und dass er einen Ausbruch, der gar kein Ausbruch war, inszeniert hatte, und da hat man sich ganz schön gewundert. Diese Domain übrigens, die hat er unter dem Namen des Kriminalbeamten registrieren lassen, der gegen ihn ermittelt hat, weswegen er im Untersuchungshaft saß. Also ist auch noch ein Witzbold dabei. Und als Adresse, die man natürlich bei der Domainregistration angeben muss, hatte angegeben Royal Court of Justice in London. Also das hat sogar Eindruck auf die Richter gemacht und sie haben ihn dann als genialen Kriminellen eingestuft. Ja, jetzt wird er hat sich aber nach ein paar Tagen dann selbst gestellt und im April ist dann wohl seine Verhandlung, aber er hat eigentlich da was anderes zu erwarten, nicht dieser Ausbruch, der keiner war, sondern so ein Trick weggelaufen, könnte man ja sagen, sondern er hat sich unter falschen Identitäten über 1,8 Millionen Pfund zusammengegaunert, muss man sagen. Ja, und das war's dann wohl. Also, eine neue Art und Weise, wie man das Internet nutzbringend einsetzen kann, mit Augenzwinkern. Waren wir gerade in England? Klar, bleiben wir in England. Da gibt's noch etwas. Google ist verurteilt worden, weil Google Cookie-Einstellungen in Safari-Browsern ausgehebelt hat und damit gegen den Willen der Eigentümer des Rechners und Nutzer ihres Safari-Browsers verstoßen hat und sie damit geschädigt hat. Die Richter, ist schon ein Berufungsverfahren in dem Falle, die haben, das sind 3 Leute, die geklagt haben, diese Klagen anerkannt und gesagt, ohne die Höhe des Schadens zu beziffern, dass die Betroffenen dadurch, dass sie überwacht worden sind, geschädigt worden sind und auf jeden Fall Anspruch auf Entschädigung hätte. Google hat zwar beantragt, diesen Fall niederzuschlagen, da den Surfern kein greifbarer geldwerter Schaden entstanden ist, so steht es da drin. Aber die Richter haben gesagt, nee, also so können wir das nun nicht machen. Es geht hier um Prinzipienfragen von immenser Höhe. So, auch wenn der Schaden irgendwie nicht zu beziffern ist, aber die Ansprüche wögen auf jeden Fall schwer genug, um ein Verfahren zu rechtfertigen. So, worum geht es eigentlich? Ja, es geht um das geheime und pauschale Verfolgen und Sammeln von Informationen zur Internetnutzung der Anspruchsteller, die häufig von extrem privater Natur seien. Google hat 9 Monate lang Daten gesammelt. Daten, die sie über einen Trick erreicht haben, und zwar über die Google-Werbetochter DoubleClick, haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört oder gesehen, die haben dann für Google diese Daten da aufge, sogen aus dem Netz und haben das gespeichert und es wurde dann auch weitergegeben. Daraus konnte man dann die Surfgewohnheiten, Hobbys, Einkaufsverhalten, persönliche Vorlieben, Herkunft, ethnische, religiöse Zugehörigkeiten und alles Mögliche, also Zugehörigkeit zu Alter, Geschlecht, finanzieller Situation, Gewerkschaft, sexuelle Interessen, Gesundheitszustand und so weiter, alles herauslesen. Und da muss man sich ja mal überlegen, also da ist schon eine Sauerei, obwohl das ja untersagt war, laut Safari-Browser-Einstellung. Google hat es nicht interessiert, aber das kennen wir ja. Und laut BBC hat sich Google sehr enttäuscht über diese Gerichtsentscheidung gezeigt. Tja, die Armen, das tut mir aber jetzt leid. Jetzt ist damit natürlich eine Tür geöffnet, dass hier alle Leute, denen das passiert ist, nun auch Google verklagen können. Es könnte also eine riesen Klagewelle auf Google zulaufen. Das könnte schon ganz schön teuer werden, auch wenn der Einzelne gar nicht so viel an Geld dafür bekommt. Aber Google ist es ja gewohnt. Die mussten ja schon Mitte 2012 22,5 Millionen US-Dollar an die FTC, diese US-amerikanische Handelsbehörde, zahlen. 2013 17 Millionen Dollar an die Generalstaatsanwälte von verschiedenen US-Bundesstaaten und so weiter. Also die kennen das ja schon. Google macht, und wenn keiner meckert, dann ist es gut. Und wenn jemand meckert, dann geht man mit Geld und Anwälten eben dagegen vor, bis zum geht nicht mehr. Ich muss sagen, Hut ab vor diesem englischen Gericht, denn sowas in Deutschland habe ich noch nicht gehört. Kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Naja, ich hoffe ja, dass die deutschen Richter das auch mitbekommen und hören. Denn auch in Deutschland wäre es gegen geltendes Recht oder ist es gegen geltendes Recht. Und da wird es genauso gemacht. Nochmal Konzernwillkür könnte man eigentlich dazu sagen. Die Firma Microsoft hat mal wieder ihrem Ruf alle Ehre gemacht. Sie hat in San Francisco das Start-up-Unternehmen LiveLoop übernommen, gekauft und platt gemacht. Warum? Naja, das ist eine kleine Firma gewesen, ein 5-Mann-Unternehmen, und die haben ein Plugin entwickelt für PowerPoint. Mit dessen Hilfe konnten dann mehrere Anwender gleichzeitig an einer ins Web hochgeladenen Präsentation arbeiten, ohne dass sie eigene Software installieren mussten. So, ja, und das hat eben dann Microsoft nicht gepasst. Und dann haben sie den Paul Oppenheim, das ist der Entwickler in diese Softwarefirma gewesen und der Inhaber, seine Firma abgekauft und haben sie dann ein paar Tage später dicht gemacht und fertig. Toll. Tolle Entwicklung, tolle Software, tolle Geschichte, aber leider beschissen gelaufen. Eigentlich hätte ich ja noch 10 Dinge in dieser Art, aber ich glaube, wir sollten mal so langsam zum Schluss kommen. Ich hatte schon angekündigt, dass wir nächste Woche, Ostermontag, ein Interview mit Snowden senden werden, und zwar als Sondersendung, was ein klein wenig länger als eine Stunde ist. Sie wissen, wenn ein Feiertag ist an dem Montag, an dem wir die Sendung regelmäßig seit ein Jahrzehnt fast online stellen, dann machen wir immer so eine längere Geschichte daraus. Und das wollen wir auch dieses Mal machen. Und jetzt habe ich mir aber überlegt, Mensch, es ist doch blöde. Wir haben Ostern, wir haben ein paar Tage frei und am Abend des letzten Tages, wo wir frei haben, da kommt dann diese Sendung. Deswegen habe ich in Machtvollkommenheit und Selbstherrlichkeit entschieden, ich werde dieses Mal ausnahmsweise unseren CC2 Audiocast, der normal am Ostermontag online gehen sollte, schon am, ja, was machen wir denn? Soll ich sagen Samstagabend? Wäre doch was, ha? zwei Tage früher. Der ganze Sonntag ist Zeit, um sich das in Ruhe anzuhören. Und der Montag, je nachdem, wer will, ja, machen wir so. Also, schon am Samstagabend, zwei Tage vor dem offiziellen Termin, online stellen, damit Sie ausreichend Zeit haben, das vielleicht schon über die Feiertage zu hören. Denn Snowden ist ja nun eine Nummer. Mal ganz abgesehen von uns, vom Computer Club 2. So, der Shop ist noch nicht wieder eröffnet. Das wollte ich nur kurz sagen. Aber ich bin nächste Woche mit dem Thomas Ritter verabredet. Da werde ich was Neues erfahren. Bis dahin tun wir den Daumen nach oben. Und es wird auch nach der Snowden-Sendung weitere CT2-Sendungen geben. Muss mal sehen. Fällt uns bestimmt was ein. Also, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Rest-Ostern. Da wir ja jetzt Ostersamstag haben, kann ich das ja sagen. Und wünsche Ihnen alles Gute, schönes Wetter. Und hören Sie nächste Woche wieder so interessiert zu wie diese Woche. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.